Dichter der Geschichte. Hat sich mit seiner Familie zerstritten. Nicht Judas, sondern Jimmy Blue. Heute geht es in meiner Predigt um Judas. Kein leichtes Thema. Und viele kennen die Redensart verraten und verkauft. Verraten und verkauft. Sie wird gebraucht, wenn man sich hintergangen fühlt. Es ist schon viele Jahre her, da hat Heinz Rudolf Kunze ein Lied getextet, verraten und verkauft, nach dem Mauerfall. Und er beschreibt so ein bisschen die Ost-West-Empfindungen. Der Osten fühlt sich vom Kapitalismus über den Tisch gezogen, verraten und verkauft. Verraten und verkauft, aber auch der Songtitel einer Punkband, Unantastbar. Da fühlt sich jemand sitzen gelassen, verraten, betrogen, ist enttäuscht. Verraten und verkauft ist heute meine Predigt. Letzten Sonntag ging es um Brot und Trauben. Wir haben das Abendmahl miteinander gefeiert. Wir sind jetzt in einer Passionsreihe und haben Gegenstandpredigten. Heute Dreißig Silberlinge. Das sind Schokotaler. 30 Silberlinge. Was ist gewesen? Jesus ist im Haus des Simon. Der war früher aussätzig. Und er ist dort mit seinen Freunden. Sie essen und trinken, sind gemeinsam dort. Sie feiern miteinander, haben Gemeinschaft. Sie lassen sich so ein bisschen gut gehen. Und Simon ist so ein toller Gastgeber. Der hat sich um alles gekümmert und macht es ihnen richtig schön, bereitet alles vor. Es geht ihnen gut, eine tolle Atmosphäre, eine gute Stimmung in Bethanien. Nur ein paar Kilometer weiter, da wird schon überlegt, wie man diesen Jesus schnappen kann, endlich außer Gefecht setzen kann, aus dem Weg räumen kann. Die religiöse Elite überlegt, wie man Jesus gefangen nehmen kann. Sie wollen ihn loswerden. Situation, Haus des Simon, sie sitzen noch gemütlich zusammen. Tolle Atmosphäre und Stimmung, es ist schön. Sie ahnen noch nichts von dem Ganzen, was da droht. Es schmeckt, es ist gemütlich. Dann geht die Tür auf. Eine Frau kommt herein mit einem kostbaren Salböl. Sie salbt Jesus. Ey, was will die denn jetzt hier? Die stört. Hinten geht auch eine Tür auf, aber das ist Thorsten. Was macht die denn da? So ein kostbares Salböl. Das ist ja Verschwendung, absolute Verschwendung. Was fällt der ein? 300 Silberlinge. So, eine Flasche Salböl. Das war das teuerste der damaligen Zeit. Das Jahresgehalt eines Arbeiters. 300 Tageslöhne. Aber sie gibt das Kostbarste, was sie hat für Jesus. Das ist Hingabe, das ist Dankbarkeit, das ist Liebe. Und dann, wir sehen das jetzt an dem Text. Einen Moment. Danach ging einer der zwölf, es war Judas Iskariot, zu den führenden Priestern. Er fragte, was gebt ihr mir dafür, dass ich euch Jesus ausliefere? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte Judas nach einer günstigen Gelegenheit, um ihn Jesus in die Hände zu liefern. Haus des Simon. Situation zurück. Gemütliches Essen. Da kommt eine Frau mit einem ganz tollen, teuren Salböl. War auch toll. Und dann das. Was muss die aktuelle Situation in Judas ausgelöst haben? Verrat für ihn an seinen Werten. Er hat doch das Geld zusammengehalten. Er war doch der Kassierer der Jünger. Was für eine Verschwendung. So Judas. Vielleicht wird es ihm unangenehm und unbequem, denn er spürt so, die Bedrohungslage nimmt vielleicht doch zu. Und dieses Jesus-Projekt, das droht vielleicht doch zu scheitern. Und mit ihm alle anderen. Vielleicht auch so ein Stück innere Verzweiflung. Ach, eigentlich habe ich mir das doch ganz anders vorgestellt. So mehr Erfolg und jetzt nicht so eine drohende Niederlage. Jesus ist ab sofort verraten und verkauft. Das böse Werk ist vollbracht. Und Judas hat sich jetzt einen Bärendienst erwiesen, könnte man sagen. Judas ab sofort ein Schimpfwort bis heute. Wenn ihr auf ein deutsches Standesamt geht und ihr wollt euer Kind Pinocchio nennen, dann sagen die, geht nicht. Darth Vader geht nicht. Noch viele andere Namen gehen nicht. Und Judas auch nicht. Das Kindeswohl sei damit gefährdet, so die Ämter. 2011, der Torwart Manuel Neuer wechselt von Schalke 04 zu Bayern München. Und was bekommt er zu hören in Gelsenkirchen? Judas, du verrätst deine Herkunft. Du verkaufst dich für Geld an Bayern München. Judas verrät Jesus mit einem Kuss, der Judaskuss. Manchen bekannt, vielleicht sogar auch aus Mafia-Filmen. Ja, da wird man verraten und verkauft mit einem Kuss. Eine kleine Triggerwarnung heute mit dieser Predigt, denn es ist ein schweres Thema mit Judas. Es geht um schwere Themen heute Morgen. Es geht um Themen wie Suizid. Es geht um Themen wie Verantwortung im Leben, auch Schutz vor Missbrauch. Und wenn du merkst, an der einen oder anderen Stelle, es wird dir vielleicht zu dicht oder es macht etwas mit dir, was du nicht so aushalten kannst, dann ist es völlig okay, wenn du vielleicht nach draußen gehst oder merkst, irgendwie, das ist mir zu dicht, zu schwierig. Ich bin noch nicht so weit. Völlig okay. Ich möchte es nur vorab schicken. Was war mit Judas? Der war doch im engen Jüngerkreis dabei. Jesus hat ihn doch mit berufen. Er war doch ganz eng dabei. Er hat ihm vertraut. Und Jesus beruft 12 Apostel und schickt sie so in die Gegend, sagt, geht in die Häuser und verkündet, das Reich Gottes ist nahe. Sprecht von dem, was ihr gerade erlebt habt. Treibt Dämonen aus. Und Judas war einer von ihnen. Er hat das alles mitbekommen. Er war doch so nah dran. Er gehört zum engsten Kreis, voll integriert, Kassenverwalter im Jüngerkreis. Aber dann, so an einigen Stellen, wird er als geizig beschrieben, sich selbst bereichernd. Und wir denken, ups, guck mal. Ein Ungläubiger, Johannes 6, ein Dieb, Johannes 12. Und Jesus nennt ihn mal Diabolos, Durcheinanderbringer, Teufel, Johannes 6. Und da könnte man denken, oh, das ist doch erschreckend, oder? So nah dran an Jesus und innerlich vielleicht so weit weg von ihm. Und ich habe so gedacht, als ich mich mit Judas beschäftigt habe, so in den letzten Tagen und Wochen, es kann auch eine Warnung sein für uns. Eine Warnung sein, mach ganze Sache mit Jesus. Mach ganze Sache mit Jesus. Der ehemalige Bundespräsident Heinemann, da soll mal gesagt haben, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja, das ist wahr. Jesus sucht keine Mitläufer. Jesus sucht Nachfolger. Und so haben wir das doch gerade gesungen. Schritt für Schritt ihm hinterher. Nachfolger, nicht irgendwo so ein bisschen Mitläufer zu sein. Jesus sucht hingegebene Menschen, keine Bewunderer. Und vielleicht ist es etwas, das in deinem Herzen dich jetzt anspricht und du merkst, das möchte ich festmachen in meinem Leben. Ich möchte kein halber Christ sein. Ich möchte einen ganzen Weg gehen. Dann bete mit jemandem. Dann such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Nach dem Gottesdienst. Wir haben ein tolles Team hier vorne. In einem Gespräch. Dann mach das fest. Geh einen ganzen Weg mit Jesus. Oder mach das fest in der Taufe. Denn Taufe heißt, mein altes Leben geht in den Tod. Wir taufen so, dass wir Menschen ins Wasser untertauchen. So verstehen wir Taufe. Baptizo, untertauchen. Tod. Aber die bleiben nicht da unten, ja? Wir holen sie wieder raus. Ins neue Leben. Neues Leben, das geschenkt ist. Im Glauben. In Christus. Denn Christus ist gestorben und auferstanden. Das bedeutet Taufe. Unter anderem. Sei nicht ungefähr so ein bisschen nah dran, so halb dabei, ein wenig Christsinn. Blödsinn ist das. Das ist Verführungstaktik des Teufels. Mach ganze Sache mit Jesus. Und dann wird passieren, dass er dich erfüllen wird, dass er dir tiefe innere Freude schenkt. Freude, die dir sonst niemand geben kann. Da wirst du für das Reich Gottes zu gebrauchen sein, auf unglaubliche Art und Weise. Zurück zu Judas. Von Judas wird berichtet, dass der Teufel die Idee des Verrats ihm ins Herz gegeben hatte. So als werfe er ihm einen Ball zu. Einen Feuerball, einen feurigen Ball, dem er sich verbrennen wird. Johannes 13. Und dann heißt es ein paar Verse später, der Satan fuhr in ihm. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Eine teuflische Idee, eine diabolische Inspiration, ein Gedanke, diesen Weg von Jesus zu stoppen, das darf und soll nicht mehr so weitergehen mit ihm. Und Judas macht sich mit dem teuflischen Plan eins. Er wird zu einem Werkzeug des Teufels. Aber es geschieht nicht mit ihm. Er verantwortet das willentlich und wissentlich, diesen Irrweg. Er ist selbst verantwortlich. Er und wir können unsere Verantwortung nicht auf andere schieben. Wir sind selbst verantwortlich, für welche Seite wir uns entscheiden. Und dann heißt es so im biblischen Zusammenhang, hier begegnen sich auf einmal die Mächte der unsichtbaren Welt. Gottes Macht gegen die Macht des Teufels. Und dann heißt es in Johannes 13, Vers 30, es war aber Nacht. Und da geht es nicht nur um die Tageszeit. Es war aber Nacht. Dort, wo der Teufel am Werk ist, da ist es dunkel. Er flieht vor dem Licht. So vieles geschieht im Verborgenen, was keiner wissen darf, was nicht herauskommen soll. Als ich mich habe taufen lassen, da war mein Hauptbeweggrund, dass der Sieg von Jesus in der unsichtbaren Welt sichtbar und deutlich werden soll. Dieser Daniel Masig gehört Jesus. Der hat kein anderer Anrecht darauf. Das soll deutlich werden. Dieser verlorene Sünder ist gerettet. Taufe beschreibt auch Sieg von Jesus und Niederlage des Teufels. Wie geht es mit Judas weiter? Jesus und die Jünger befinden sich dann nach dem Verrat im Garten Gethsemane. Es geht weiter mit folgenden Versen. Noch während Jesus das sagte, näherte sich ihm Judas, einer der Zwölf. Mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie mitgeschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen? Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. ist jetzt nicht der ermutigendste Text. Ja? Und ja klar, wir stellen uns Judas als so abgrundtief böse vor. Und zwischendurch habe ich mal meine Vorbereitung mich gefragt, könnte es denn vielleicht auch sein, dass der Judaskuss gar nicht so böse ist, wie er so scheint? Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Na, küssen ist ja nichts Unnormales. Heute schon geküsst. Küssen ist ja in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, letztes Jahr gab es ja so eine Kussaffäre. Ein spanischer Fußballpräsident hat Frauen da geküsst und eine so richtig übergriffig sich da verhalten. Eine Kuss- und Grußformel, so wie hier, taucht im Neuen Testament öfter mal auf. Das war üblich. Ein Gruß von Achtung und Freude. Ist das vielleicht jetzt so ein bisschen noch die letzte Ehrung von Jesus? So ein bisschen Zuneigung? Ein letzter Liebesbeweis? Ach, Jesus, eigentlich gehören wir doch zusammen. Fragezeichen. Und warum sagt Jesus Freund? Wozu bist du hier? Oder, mein Freund, dazu bist du also gekommen? Das Wort Freund hier ist nicht mein Lieblingsfreund oder mein Geliebter, sondern mein Weggefährter. Du warst ein bisschen dabei und wir spüren ein bisschen Distanz, so beim Verrat, kurz vor der Verhaftung. Und vielleicht ist es auch eine Situation, die ganz schwer auszuhalten ist, so ein Zerrissensein. Und da schwingt vielleicht noch so ein bisschen Sympathie mit. Und Jesus stellt diese entscheidende Frage, wozu bist du hier? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir los? Was ist denn der Sinn deines Lebens? Wofür stehst du denn? Wozu bist du hier? Und das ist für mich so die absolute Sinnfrage. Wozu bist du hier? Du bist heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen. Es gibt nachher leckeren Kaffee, ja. Wir singen tolle Lieder, ja. Es sind tolle Leute hier, ja. Aber wozu bist du hier? Und wozu bist du auf der Welt? Was ist der Sinn deines Lebens? Was macht dich aus? Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir eine ganz klare Antwort darauf haben. Wozu bist du hier? Weiter im Bibeltext. Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den Beschluss, Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. Judas erfuhr, dass man Jesus zum Tod verurteilt hatte. Da packte ihn die Reue. Denn er hatte Jesus verraten. Er brachte den führenden Priestern und Ratsältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Sie antworteten, was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas die Silberstücke in den Tempel. Lief weg und erhängte sich. Verraten und verkauft. Judas sagt, ich habe große Schuld auf mich geladen. Er bringt das Geld zurück. Er will es wieder gut machen. Er will es gut machen. Hier, nehmt das. Ihr könnt das behalten, diese 30 Silberstücke. Meine Motive waren falsch. Und ich merke, da ist Habgier in mir gewesen, so 30 Silberstücke, ein Tageslohn. Oh, das war so attraktiv, aber ein Reicher, der im Sterben liegt, der zählt noch einmal so seine ganzen Goldmünzen und seufzt. Lieber Herr Pfarrer, warum darf ich die nicht mit hinübernehmen? Sagt der Pfarrer, weil sie schmelzen würden. Muss man sacken lassen. Geld ist es nicht wert, die Ewigkeit dafür aufs Spiel zu setzen. Geld ist es nicht wert. Welche Motive könnten bei Judas noch gewesen sein? Enttäuschung? Frust? Ich habe einen Fehler gemacht, sagt er. Und das ist, so habe ich das nachgelesen, das ist nicht so ein oberflächliches, ach mal, sorry Jesus. Nein, ist es nicht. Ich habe einen Fehler gemacht, sagt er. Und da steht das griechische Wort hamartia. Das meint Grundlegendes. Ich habe gesündigt. Hamartia ist das Wort, das ein Speerwerfer gebraucht, wenn er das Ziel verfehlt. Das ist Zielverfehlung. Ich habe das Ziel meines Lebens verfehlt. Ich habe gesündigt. Ich habe es völlig verbockt. Und meine Vorbereitung hat an dieser Stelle als Seelsorger mein Herz höher geschlagen. Und ich habe gedacht, oh, was für eine Aussage. Mann, wie stark. Denn wie oft hört man doch, die anderen waren schuld, dass ich. Oder ich wurde gezwungen, dass ich. Ich konnte nicht anders. Meine Kindheit, meine Familie, meine Lehrer. Judas sagt, ich habe gesündigt. Das hat David schon mal gesagt, als er versucht hat, eine Ehe auseinanderzubringen. Ich habe gesündigt. Der verlorene Sohn, der die Zielverfehlung seines Lebens erkennt, der nach Hause geht und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Lukas 15. Und ich habe so ein bisschen gespürt, da tut sich jetzt ein riesengroßes Loch bei Judas auf. Was habe ich getan? Einen Unschuldigen verraten. Und das ist für mich wie ein Bekenntnis. Und dann, er sucht Hilfe. Er sucht einen Rat. Er sucht Vergebung. Er geht doch zu den religiösen Lehrern der damaligen Zeit, zu den Leuten. Den vertraut er. Was werden die mir jetzt sagen? Was soll er tun? Wie kann ich mich jetzt reinwaschen von meiner Schuld? Und dann, ich habe diese ganze Wucht dieser Worte vernommen. Und es hat mich zuerst traurig gemacht, als ich das gelesen habe. Das war mir vorher noch nie so aufgefallen. Und dann hat es mich wütend gemacht. Richtig wütend. Denn was sagen die religiösen Führer? Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Spürt ihr diese Wucht? Das war mir vorher noch nie so aufgefallen. Und ich hatte Tränen in den Augen, als ich das las. Die religiösen Experten sind so völlig distanziert. Sie lassen Judas ins Leere laufen. Und sie haben doch eigentlich die theologische Kompetenz dafür. Sie kennen sich doch aus mit Reue, mit Schuld, wie man damit umgehen soll. Und sie haben die Verantwortung, einen Suchenden nicht abzuweisen. Und ich dachte so, Verantwortung für Menschen, die zu einem kommen, wer hat das alles? Und ich musste mich daran erinnern, oder ich erinnerte mich daran an die Schuld, die Kirchenverantwortliche, Theologen, Gruppenleiter von Pfadfindergruppen auf sich laden, wenn sie junge Menschen, die ihnen anbefohlen sind, missbrauchen. Da vertrauen sich junge Menschen den Erwachsenen an und sind verraten und verkauft worden, im Stich gelassen. Und vielleicht glaubt ihnen nachher keiner, vielleicht hilft ihnen nachher keiner. Gerade das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch, führt zu tiefen Verletzungen. Und die Geschädigten, die brauchen Hilfe. Ein Gegenüber, eine Hilfestellung. Therapeuten, Ärzte, die sie nicht abweisen und sagen, was geht uns das an, das ist deine Sache. Denn du darfst damit nicht alleine durch. Und wir als Gemeinde wollen auch niemanden alleine lassen, der so etwas erlebt hat. Wir sind dabei, einen Schutzrahmen zu bauen. Wir arbeiten an einem Kinderschutzkonzept. Wir wollen Kinder stärken. Wir wollen Mitarbeitende schützen. Ein Schutzrahmen, der potenzielle Täter abschreckt, die das merken und sagen, bei denen komme ich da nicht durch. Zurück zum Text. Da warf Judas die Silberstücke in den Tempel, lief weg. Und er hängte sich. Es hört einfach nicht auf in diesem Text. Es hört einfach nicht auf. Was für ein tragisches Ende für einen Mann im besten Alter. Selbstmord, Suizid, Selbsttötung. Da werden letzte Tatsachen geschaffen, unumkehrbar. Das Schlimmste, was sich ein Mensch antun kann, ein sehr brisantes Thema. Vielleicht kennst du jemanden, der sich das Leben genommen hat. Ich kenne mehrere Eltern, die das durchgemacht haben, dass eins ihrer Kinder diesen Weg ging und nichts ist mehr, wie es war. Da braucht es seelsorgliche Begleitung, Aufarbeitung, teils über Jahre. Wenn du selbst dir schon Gedanken gemacht hast, dir das Leben zu nehmen oder es aktuell vorgenommen hast, sprich mit jemandem darüber. Such dir Hilfe. Eine gute Anlaufstelle. Am Telefon gibt es tolle Beratungen, im Internet, hier in der Gemeinde. Bleib nicht alleine damit. Judas hat in seiner Verzweiflung keinen Ausweg mehr gesehen. Obwohl ich so denke, es gibt doch immer einen Ausweg. Wenn einen Selbstmordgedanken quälen und man denkt, da ist niemand, dem ich etwas bedeute, sage ich, es gibt einen Ausweg. Wenn man durch Missbrauchsfantasien zum Täter werden könnte und denkt, ich will ihr doch nur nahe sein, sage ich, es gibt einen Ausweg. Wenn man Gewalt gegenüber einem Kind ausübt und denkt, mir ist doch nur die Hand ausgerutscht, es gibt einen Ausweg. Victor Hugo, französischer Politiker und Schriftsteller, 19. Jahrhundert, der soll mal gesagt haben, wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Wenn ich Jesus wäre, würde ich Judas retten. Und ich habe so gedacht, ja, Jesus wäre die richtige Adresse für Judas gewesen. Und ich bin überzeugt, wenn Judas sich aufrichtig an Jesus gewendet hätte, ihn um Verzeihung bittet, dann hätte Jesus die Hände aufgemacht, hätte gesagt, komm, ich vergebe dir. Hätte ihn in die Arme genommen, wie der liebende Vater, der seinen Sohn herzlich begrüßt und ihn vergibt. Judas wurde in der Geschichte zum Prügelknaben, zum Sündenbock. Und mit ihm in der Zeit des Nationalsozialismus auch die Juden. Judas und Jude dienten als Synonym für alles Schlechte, mit dem man damals nichts zu tun haben wollte. Ein jüdischer Theologe fragte, könnten viele Juden heute noch am Leben sein, wenn Judas nicht Judas geheißen hätte, sondern Thomas oder Simon? Wer weiß? Ich komme zum Ende der Predigt. Was heißt es nun? Losschimpfen über Judas? Oh, der ist so schlimm. Sind wir viel besser als er? Julian Green, ein Autor, schreibt, merken Sie sich, dass wir alle, wie wir sind, unseren Namen statt des Judas-Namen einfügen könnten. Verraten und verkauft, wie Petrus, wie Judas, wie fast alle Jünger, die Jesus in den schlimmsten Stunden seines Lebens allein gelassen haben. Was nimmst du heute mit? Verraten und verkauft, gefangen zwischen Gier und Verzweiflung. Was nimmst du mit? Denen, die sich in ihrem Glauben unsicher sind und so denken, reicht mein Glaube bis in den Himmel? Nimmt mich Jesus an mit meinen Fehlern? Habe ich alles getan, um gerettet zu werden? Denen sage ich in der Regel, alles okay. Du bist gerettet. Das einmalige Opfer von Jesus, das du angenommen hast, das reicht, das trägt dich durch Krisen und Zweifel durch. Du bist ein Kind Gottes. Du darfst deines Heils gewiss sein, eine Heilsgewissheit vor Gott und für alle Zeiten. Pause. Und denen, die sich allzu sicher sind, dass sie doch so fromm sind, doch alles schon geleistet haben, denen möchte ich die Frage stellen. Liebst du Jesus von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand? Der Text kann heute Morgen auch wachrütteln. Der Text kann zu einer Entscheidung führen. Eine Entscheidung zu treffen. Und das ist keine kleine Entscheidung. Und doch eine kleine Entscheidung. Es ist nicht so, wie wir das ein Brot schmieren, aber es ist ein einfaches Ja. Und es ist eine große Entscheidung, weil sie lebensentscheidend und ewigkeitsentscheidend ist. Geh den nächsten Schritt mit Jesus durch die Passionszeit. Geh den nächsten Schritt durch dein neues Leben. Geh den nächsten Schritt, vielleicht auch den Ruf, dich taufen zu lassen. Und solltest du dich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, dann such Hilfe, dann such einen Ausweg. Da sind Menschen da, die dir helfen wollen. Jesus ist für dich da. Er vergibt, er rettet, er heilt und er schenkt Zukunft. Amen. Ich möchte beten. Jesus, du weißt, an welchem Punkt wir in unserem Leben sind. Niemand kennt unser Herz so genau wie du. Und du schaust mit Liebe hin, nicht drohend, voller Güte und Barmherzigkeit. Und wie hättest du dich gefreut, wenn Judas noch zu dir gekommen wäre? Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns ganz tief in unserem Herzen ansprichst, uns zu einer Entscheidung bringst, zu der wichtigsten Entscheidung unseres Lebens. Hilf uns, dir zu vertrauen, den Schritt zu gehen, mutig zu sein, mit dir durch unser Leben zu gehen, in die Zukunft zu gehen und erwarte zu viel, was du schenkst, Jesus. Und deshalb loben wir dich, weil du der Größte bist. Und weil es so ist, dass wenn wir, da kommen wir nach Hause zu dir. Danke dafür. Amen.